sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe USL-Fans, zu einer neuen Folge von Sideline, dem USL-Podcast. Wobei wir heute wieder den Sondertitel hinzufügen müssen, kann auch Spuren vom US Open Cup beinhalten. Aber keine Sorge, für diese Saison zum letzten Mal mit USL-Inhalt. Bevor wir zu weit in die Themen gehen, möchte ich kurz erwähnen, dass wir endlich mal gute Nachrichten haben. Denn in der chaotischen Welt da draußen gibt es ja aktuell so viele schlechte Dinge, die einem die Laune runterziehen oder die einem wirklich den Spaß an gewissen Sachen nehmen. Aber es gibt eine doch sehr bekannte, große, gute Nachricht aus dem US-Fußball. Und damit wollen wir euch schon mal ein bisschen aufheitern. Also, wenn ihr schlechte Laune habt, bleibt dabei, genießt die USL, genießt den Rückblick auf den US Open Cup und dann die guten Nachrichten. Und da man seine Freude bekanntlich immer am besten teilen soll, mache ich diesen Bums hier nicht alleine, sondern habe Anne wieder mit dabei.
Schönen guten Tag.
Gehen wir direkt mal in die gute Nachricht rein, um euch nicht so lange auf die Folter zu spannen. Wie ihr wisst, haben ja die USL, also quasi der Ligenverband an sich, und die Spielergewerkschaft jetzt seit August 24 in Verhandlungen gesteckt, was den neuen Rahmenvertrag angeht. Der lief bekanntermaßen im Dezember 25 aus und seitdem hing es ja in der Schwebe, ob es vielleicht einen Streik der Spieler geben wird. Und wir haben ja des Öfteren darüber berichtet, dass die Spieler auf dem Platz stillgestanden haben, Ketten gebildet haben und so weiter. Und zu dieser ganzen Thematik zwischen den Streiten, den Vertragsverhandlungen, gibt es jetzt ein Update. Und ich frage an dich, Anne, was gibt es denn Neues und generell, was hältst du davon?
Also das Update ist, dass man sich mehr oder weniger geeinigt hat oder dass man da zumindest schon mal sehr, sehr weit gekommen ist. So eine komplett abschließende Lösung, glaube ich, ist das immer noch nicht. Also es ist eher noch was Vorläufiges. Und beispielsweise Punkte, die mit dabei sind, ist, die neue Vereinbarung gilt jetzt erstmal bis roundabout 2030, eventuell auch nochmal eine minimale Verlängerung um ein Jahr. Es sollen 12 Monatsverträge geben, was natürlich irgendwie auch für die Spieler wahnsinnig wichtig ist, wenn nicht nur beispielsweise 9 Monatsverträge abgeschlossen werden und sie für die restlichen Monate gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und dazu kommt unter anderem auch eine Krankenversicherung, die es für alle Spieler geben soll. Bei Krankenversicherung ist es übrigens ja unter einem anderen Aspekt schon interessant. Es gibt ja sehr unterschiedliche Krankenversicherungen in den USA. Und selbst wenn sie jetzt eine Krankenversicherung bekommen, heißt es ja noch nicht mal, dass sie eine wirklich gute bekommen, sondern oftmals musst du auch sehr viel dazu bezahlen nochmal. Beziehungsweise die Krankenkasse übernimmt sehr wenig. Dementsprechend ist es zusätzlich auch wichtig, dass sie mehr Geld bekommen. Und auch da konnte man sich einigen, das Mindestgehalt soll nun bei $42.000 liegen. Ist schon ein kleiner Sprung, ist aber eben auch entsprechend wichtig. Gerade wenn man sich ansieht, wie hoch die Inflation in den USA derzeit ist.
Ja, ich muss zugeben, ich bin froh, dass es endlich eine Einigung gab. Sehe die generelle Sache aber ein bisschen gemischt. Auf der positiven Seite kann man natürlich nicht leugnen, dass die Spielergewerkschaft ein paar wichtige Dinge rausgeholt hat. Dass der Vertrag jetzt auch ein ganzes Jahr gilt, ist natürlich auch gut für die Offseason, dass die Spieler da bezahlt werden und sollte ihnen zum Beispiel was passieren, auch da die Krankenversicherung weiter gilt. Dazu, dass es jetzt eine Gesundheitsversorgung irgendwie geben soll, ist auch gut. Denn bei dem letzten Post, meine ich, der Spielergewerkschaft dazu hieß es, dass letztes Jahr bis zu 20-25% der Spieler überhaupt gar keine Form davon hatten. Stand jetzt heißt es, dass es noch ein paar Unterhaltungen zum Thema gibt, weil die USL den Spielern quasi anbietet eine Art Kopie der Angebote für die normalen Mitarbeiter der USL-Hauptquartierleute zu machen. Also quasi eine Büro-Mitarbeiter-Variante. Und die Spieler wollen natürlich eine spielerbezogene Gesundheitsversorgung haben. Aber im Groben und Ganzen Es konnte eine Übereinkunft gefunden werden, ein Streik wird es also definitiv nicht geben. Und in den meisten Punkten scheint die Spielergewerkschaft das bekommen zu haben, was sie will. Auf der anderen Seite bin ich ein bisschen gemischt, was die Sache angeht, weil, naja, die Verhandlungen gingen jetzt seit August 24, also mal eben zwei Drittel Jahre. 4 Monate nach dem Auslaufen der ganzen Vertragsgeschichte kam das erst zustande. Und daher irgendwie, ja, bin ich nicht ganz sicher, wie groß ich die Spielergewerkschaft feiern möchte, was ja schon eben nochmal 4 Monate länger gedauert hat. Und vor allem für die Zukunft mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil wenn du erst einen Streik ankündigst, dass der möglich sein soll, weil die Spieler dafür gestimmt haben, die Liga in Panik gerät und sogar für Streikbrecher-Ideen plötzlich E-Mails verschickt, aber dann nichts tust, außer auf dem Platz herumzustehen und ich glaube, am Ende 3 von 90 Minuten stillzustehen, weiß ich nicht, wie gut das für zukünftige Verhandlungen ist, wenn die Liga weiß, ja, das Schlimmste, was ihr macht, ist, auf dem Platz im Kreis zu stehen oder in Grüppchen zu stehen. Deswegen, ich würde sagen, Teilerfolg erreicht, aber was so die langfristige, nennen wir es mal, Respektsverhalten zwischen Liga und Spielergewerkschaft angeht, bin ich nicht ganz sicher, ob sich die Gewerkschaft einen Gefallen getan hat. Durch die Art und Weise, wie sie jetzt 4 Monate genutzt hat, um wirklich sehr langsam öffentlich was zu machen mit ein paar Twitter-Posts und eben auf dem Platz herumzustehen. Aber das ist so meine private Meinung.
Wobei man dazu aber auch sagen muss, dass sowas ja auch situationsbedingt entschieden werden kann. Die nächsten Verhandlungen werden dann wahrscheinlich in circa 3,5, 4 Jahren stattfinden. Und bis dahin kann es natürlich sein, dass sich Personen innerhalb der Spielergewerkschaft, aber auch innerhalb der USL nochmal geändert haben können. Und klar, du entscheidest irgendwie auch deine Protestaktionen vielleicht auch ein bisschen danach, wie wird mit dir umgegangen. Und möglicherweise hatte die Spielergewerkschaft ja den Eindruck, man kommt zwar nicht aktuell noch nicht zu einer Lösung, weshalb ein Streik notwendig ist, aber man verhält sich gegenseitig gegenüber noch relativ fair miteinander, weshalb man jetzt noch nicht zum äußersten Mittel greift, sondern beziehungsweise sich da noch Türen offen lässt. Weil, na klar, wenn du mit deinem Streik schon in den kompletten Angriff gehst, dann ist eben auch klar, die Liga wird dann zwar irgendwie einknicken müssen, wird dann aber künftig bei anderen Punkten eventuell viel weniger mit dir zusammenarbeiten wollen und das brauchst du aber noch. Entscheidender ist jetzt, was wurde vereinbart, sind wirklich die wichtigsten Punkte mit erreicht worden und auch wie wird es dann jetzt umgesetzt werden? Wie jetzt zum Beispiel das Thema der Krankenkasse, wenn jetzt zwar alle Spieler irgendwie eine Krankenkasse bekommen, aber nur eine blöde Krankenkasse. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, was du gerade eben auch schon angedeutet hattest, mit sie sollen eine Gesundheitsvorsorge wie diejenigen, die im Büro sitzen, die im Headquarter sitzen, bekommen. Das ist ganz logischerweise eine komplette andere. Da zahlst du wahrscheinlich enorm viel in diese Krankenkasse, wenn es da um die Krankenkasse gehen sollte, ein. Bekommst aber am Ende sehr, sehr wenig Leistung, was bei amerikanischen Krankenkassen durchaus häufiger mal vorkommen kann. Und dann bringt dir das als Spieler auf den Platz, wo das Verletzungsrisiko ja viel, viel höher ist als bei einem Headquarter-Mitarbeiter, bringt dir ja gar nichts. Von daher ist da dann letztendlich die Frage, wie setzt sich die Spielergewerkschaft durch? Und gibt es noch weitere Punkte, die eventuell kritisch sein könnten für Spieler? Was ja jetzt in der Vereinbarung auch noch mit drin ist, zum Beispiel, ist die Frage nach Namensrechten und Bildrechten. Auch da hat man den Spielern ja Zugeständnisse gemacht. Also auch da gab es Bewegung drin und das ist ja durchaus auch ein wichtiges Thema für die Spieler. Ich glaube, wir müssen einfach abwarten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Weil nur weil sie jetzt halt nicht in den äußersten Streik gegangen sind, heißt es ja nicht, dass sie das in 4 Jahren nicht machen würden. Wenn ihnen beispielsweise die Liga dann die ganze Zeit richtig blöd kommt und sie vielleicht auch sehr unfair behandelt, dann könnte es ja schon auch sein, dass sie dann die drastischste Variante nehmen und man jetzt aber noch eine milde Variante genommen hat. Du kannst ja so einen Streik auch mal steigern. Und klar, bringt dir auch nichts, wenn du am Anfang schon sehr rabiat streikst und dann irgendwann gar nichts mehr erweitern kannst. Von daher ist vielleicht so ein langsamer Einstieg in so einen Streik auf eine Art und Weise, die sich eine ganze Weile zieht, manchmal vielleicht die clevere Verhandlungsstrategie, als das komplette Crash-Out im Prinzip zu machen. Von daher warten wir einfach ab, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt.
Gut, dann gehen wir mal in einen doch recht überraschenden Transfer. Denn gestern wurde ein Doppeltransfer bekannt gegeben, der den AC Boise in Idaho betrifft. Sie haben einen Torwart abgegeben oder werden höchstwahrscheinlich abgeben, noch ist es nicht ganz offiziell, der ligaintern zu den Cosmos wechselt. Und dafür holen sie sich eine wahrscheinliche neue Nummer 1 aus der USA Championship von den Las Vegas Lights. Ich würde vorschlagen, ich mache mal den Anfang, wer gewechselt ist. Und Frau, dann frag dich dann mal, was du davon hältst. Fakt ist, Boise hat mehrere Torhüter. Und davon sind 2 mit frisch aus dem College, die auch bisher gespielt haben. Und sie haben sich den sehr guten Keeper von Texoma Las im letzten Jahr, Javier Garcia, geholt, der gar nicht bisher quasi zum Spielen kam. Und Garcia wechselt jetzt zu den New York Cosmos, die torwarttechnisch, nennen wir es mal freundlich gesagt, eine sehr ungute Saison bisher hatten. Und im Gegenzug mit dem freien quasi Kaderplatz holt sich Boise Jared Mazzola. Den kennt man letztes Jahr noch von Sacramento. Da war er nämlich der Pokalheld und hat einige gute Paraden gehalten und war jetzt in der Saison die Nummer 1 bei Las Vegas. Und daher die Frage an dich, Anne, was hältst du davon, einen Garcia an die Cosmos abzugeben und dir dann einen möglichen neuen Nummer 1 aus der Championship runterzuholen?
Na gut, am Ende kommt es ja auch darauf an, wie viel sie dafür bezahlen, aber erstmal finde ich, ist das eine clevere Strategie. Und man sieht ja schon, durch ihre Abgabe an die Cosmos machen sie da einen wichtigen Kaderplatz frei und holen sich dann einfach auch einen erfahrenen Spieler, mit dem der hinten da nochmal viel, viel mehr verstärken kann. Also von daher, ich finde diese Strategie sehr durchaus clever gewählt.
Was ich kurios dran finde, ist eher der Wechsel in sich von Jared Mazzola, weil der war bei Sacramento richtig gut, aber so rotationstechnisch immer mit David Vitiello unterwegs. Also der war quasi keine Nummer 1 und auch keine wirkliche Nummer 2. Dann bist du jetzt Nummer 1 auf der Championship geblieben quasi und wechselst jetzt freiwillig in eine Etage tiefer in die League One, was ja dann schon nochmal ein Unterschied ist, ob du quasi wahrscheinlich gehaltstechnisch, Schrägstrich, nennen wir es mal prestigetechnisch, spielen kannst. Und das zeigt für mich mal wieder, wie tief die Geldbeute bei Boise sitzen. Die haben ja eh schon wirklich das Who des Who der League One, Schrägstrich, der ehemaligen San Diego Loyal-Spieler verpflichtet und haben jetzt anscheinend auch das Geld, dir einen Stammspieler aus der Championship runterzuholen, um eine weitere Torwart-Option zu haben. Fand ich interessant. Also A, von ihm den Sprung runterzumachen, wo du gerade in der Championship Stammspieler warst, und B, für Boise mal eben in der ersten Saison dir so einen größeren Namen runterzuholen, das ohne Probleme in der ersten Saison zu machen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Mazzola auf krass viel Gehalt verzichtet, nur damit er in Boise spielen kann.
Nee, ich wollte gerade schon sagen, da gibt es ja im Prinzip nur 2 Varianten, warum er diese Entscheidung trifft. Entscheidung 1, er bekommt mehr Geld. Und Entscheidungsgrund 2 wäre eventuell noch familiäre Beziehungen in die Region oder sowas. Das könnte ja auch nochmal ein Ausschlag sein. Aber in dem Fall vermute ich auch eher, dass da einfach mehr geboten wurde und er sich dann am Ende dafür entscheidet, ein bisschen für die Zukunft vorzusorgen.
Ja, das war der neueste interessante Transfer, eben aufgrund der Doppelgeschichte heute Nacht. Und ja, Stichwort letzte Nacht. Da wir immer ein bisschen müssen wir verschoben zum US-Fußball aufnehmen, eben aufgrund der Zeitverschiebung, konnten wir letzte Woche den Open Cup gar nicht mehr ansprechen, weil, naja, der fand quasi für uns eine Nacht später statt, nach der wir aufgenommen haben. Wir haben heute dann im nächsten Take auch ein Spiel für euch zu besprechen. Würde aber vorschlagen, bevor wir dann eine Pause machen, lass uns doch mal kurz in die letzte Open Cup Runde reinschauen und generell mal drüber quatschen. denn es gab 3 Spiele mit USL-Beteiligung. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht komplett überrascht von den Ergebnissen, aber ein bisschen traurig, dass die USL komplett raus ist. Und da du von uns beiden die, könnte man sagen, wirklich noch deutlich erfahrenere MLS-Expertin bist, würde ich gern wissen, von deiner Perspektive als MLS-Expertin, überraschen dich die Ergebnisse? Hättest du vielleicht sogar noch einen höheren Klassenunterschied erwartet? Oder wo denkst du, ja, eigentlich passt das schon so?
Also tendenziell würde ich sagen, passt schon so. Was ich interessant fand, war zumindest die Partie zwischen Columbus Crew und Ron Knoxville. Denn bis, sagen wir, zur Mitte der ersten Halbzeit war das doch noch relativ ausgeglichen dort. Und es stand dann 1:1. Die Crew war in Führung gegangen, aber Knoxville konnte sehr, sehr schnell ausgleichen. Vor der Pause hatte man sich dann doch nochmal den zweiten Treffer von Columbus Crew gefangen. Und am Ende hat sich die Crew auch sehr deutlich durchgesetzt mit 4:1. Aber trotzdem, finde ich, haben sie sich da gut verkauft. Gerade wenn man sich ansieht, dass da durchaus noch ein größerer Klassenunterschied dazwischen ist. Und auch die Partie zwischen Houston und Louisville, die war spannend. Louisville ging sogar in Führung. Am Ende verloren sie dann mit 2:1, aber auch nur in der Verlängerung. Also dementsprechend hat man es da wirklich spannend gemacht und Houston konnte sich da auch nicht konsequent durchsetzen. Was in dem Fall auch noch ein Vorteil der MLS-Teams war, sie haben alle zu Hause gespielt. Und das ist definitiv ein Faktor, den muss man in den USA immer mit berücksichtigen. Der ist sehr entscheidend. Und wenn es vielleicht umgedreht gewesen wäre, dann hätten vielleicht auch die Ergebnisse nochmal anders aussehen können. So hat sich jetzt dann in dem Fall Houston durchgesetzt, aber auch da, ich finde das Ergebnis jetzt nicht wahnsinnig überraschend, aber das war trotzdem ein Spiel auf Augenhöhe. Louisville auch somit das beste Team der USL Championship gegen Houston, die jetzt nicht das allerbeste Team in der MLS sind, aber die auch kein wahnsinnig schlechtes Team in der MLS sind. Von daher absolut, geht absolut in Ordnung an sich. Wie gesagt, ich hätte es gern eigentlich umgedreht gesehen, dass man bei Louisville zu Hause spielt und dann hätte ich mich gefragt, wie da die Partie ausgeht. Hätte auch schon andersrum sein können. Ja, und dann gab es noch eine andere Partie, die war sehr spannend und das war noch ein Derby. Und sagen wir es mal so, die ging auch nochmal über die reguläre Spielzeit hinaus. Aber die sollten wir uns vielleicht genauer ansehen.
Dann würde ich vorschlagen, lass uns doch mal eine Pause machen, damit unsere Zuhörer die ganzen Daten und Fakten zum Thema USL und CBA verarbeiten können und natürlich auch ein bisschen Spannung einzuherrschen. Außer dir ist noch irgendein Argument natürlich eingefallen, dann hast du gerne noch ein bisschen Zeit, das zum Open Cup oder zum CBA-Thema einzubringen.
Nee, lass uns Pause machen.
Dann machen wir eine Pause. Wenn wir zurück sind, geht es in das doppelte Spiel der Switchbacks. Denn wir haben für euch gleich 2 Spiele rausgesucht, in der sie gespielt haben. Einmal im Open Cup im I-35 Derby gegen die Rapids aus Colorado. Und dann geht's in die Championship in dem Spiel gegen den San Antonio FC. Das dann gleich dann bei Sideline, dem USL-Podcast.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv. Widersprüchliche Aussagen. Ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft. Und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht. Und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast oder in dieser Folge auch mit Spuren vom US Open Cup. Und da gab es das I-35 Derby zwischen den Colorado Rapids aus der MLS und den Colorado Springs Switchbacks aus der USA Championship, also das klassische Colorado Derby. Und kleiner Funfact am Rande, Die Switchbacks waren bis vor ein paar Jahren das Farmteam der Rapids, also haben für sie als Zweitvertretung in der USL gespielt, bevor sich eben damals die ganzen MLS-Teams zurückgezogen haben, um ihre eigenen Geschichten in der Next Pro zu machen. Deswegen in der Theorie trifft hier quasi der Papa auf den Sohn im Fußball. Und jetzt die Frage an dich, was war so dein Eindruck von der Partie? Und nein, über Trikots lästern wir heute mal nicht.
Sehr, sehr spannende Partie. In der es für beide Seiten hätte durchaus kippen können. So würde ich es zusammenfassen.
Gehe ich mit. Ja, ich muss zugeben, für mich das schönste Tor einfach von der Art und Weise, wie formuliere ich das, wie es hätte schiefgehen können, war das 1:0, das fiel von den Rapids in der 25. Minute. Navarro läuft aufs Tor zu, kommt in den Strafraum und kriegt einen Ball zugepasst. So weit, so gut. Er läuft noch ein paar Meter und merkt dann, dass er quasi nicht mehr viel Zeit hat, bevor er zum Beispiel den Torwart crasht und kommt dann ins Rutschen. Wahrscheinlich war das Geläuf nicht ganz einfach. Und schafft es aber den Ball, obwohl er rutscht, immer noch ins Tor reinzusteuern. Und Joe fiel dann das 1:0 für die Rapids in der 25. Und ich dachte, ja, im Rutschen kann viel schief gehen. Du kannst dich verletzen, du kannst in den Gegner reinprallen, der Ball kann sonst wohin reingehen. Aber so sah es doch durchaus gut aus. Und so gab es natürlich auch den Rapids eine gute Moralsteigerung, um mal eben schon sehr früh im Derby zu führen.
War auf jeden Fall auch so ein Zehenspitzentor. Das war so ein Tor, was um Millimeter entschieden war. Wer als erstes mit der Zehenspitze reinkommt, der kriegt den Treffer oder verteidigt es halt. Ja, war aber trotzdem ganz nett. Es gibt allerdings wenige Minuten später einen Ausgleich. Und dieser Ausgleich zeigt etwas sehr deutlich, nämlich dass die Verteidigung der Rapids an der Stelle sehr, sehr unaufmerksam war. Es war ein Eckball. Er soll Richtung Kopfball gehen, wird aber geblockt, prallt dann so ein bisschen im Strafraum vor sich her, ist dann aber mehr oder weniger herrenlos. Keiner hat ihn unter Kontrolle, keiner ist so wirklich nah an diesem Ball und er fliegt dann letztendlich vor die Füße von Krieg. Und der ist komplett frei und kann einfach aufs Tor schießen. Also die Zuordnung der Rapids stimmt da an der Stelle gar nicht. Wenn auch da vielleicht ein bisschen Zufall mit dabei war, dass der Ball natürlich genau an der Stelle dann landet.
Bin ich bei dir. Dann passierte, wie ich fand, eine ziemlich große Weile nichts. Beide Teams hatten ihre Chancen, wobei ich die Rapids schon eindeutig stärker fand und Herrera einige Paraden hatte. Und in der 77. kam dann eigentlich mit das Beste, was für den Underdog passieren kann. Nämlich, die große Mannschaft kriegt eine rote Karte. Und da muss ich zugeben, war es auch eine Mischung aus dämlich gemacht oder auch ein bisschen Unglück dabei. Denn es gibt die klassische Situation, der Ball rollt, zwei Spieler wollen zum Ball gehen, gucken sich aber auch nicht wirklich quasi gegenseitig an. Das heißt, man kann nicht zwingend mehr ausweichen. Und dann rutscht Thompson von den Rapids von hinten in seinen Gegenspieler rein, trifft ihn sehr, seltsam aussehend am Bein, beide krachen dann zu Boden und dafür kriegt er die rote Karte gezeigt. Sah sehr unschön aus, war auch nicht gewollt, davon gehe ich stark aus, aber am Ende reicht das für eine rote Karte und die Switchbacks sind für die letzten 13 Minuten in Überzahl.
Man muss aber auch dazu sagen, es ist schon dämlich, in deinen Gegenspieler von hinten so reinzugrätschen. Die rote Karte an der Stelle völlig berechtigt. Und das ist etwas, was dir in so einem Spiel eigentlich nicht passieren darf, weil natürlich klar ist, dieses Spiel wird nicht nach 90, 95 Minuten enden, sondern wenn es da immer noch unentschieden steht, dann geht dieses Spiel halt länger und dann wird es richtig anstrengend, wenn du in Unterzahl bist. Von daher, so gehst du nicht in die Verteidigung an der Stelle. Ja, und das Problem war, es fiel halt auch kein Tor und dann kam es mich zu dieser Verlängerung, die natürlich richtig anstrengend wird, wenn du einer weniger bist. Aber die Rapids haben sich in der Verlängerung erstmal soweit ganz gut geschlagen. Denn sie machten, wenn auch im zweiten Teil, einen Treffer in der 115. Minute. Und dabei, ich weiß noch nicht so hundertprozentig, was ich davon halte, weil der Ball wird weit nach vorne geschossen und dann mit einem Kopfball verlängert. Bis dahin alles fein. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Kopfballverlängerung nicht dann doch wieder einen Abseits verursacht. Weil es schon, also sagen wir so, also er ist deutlich einen Schritt weiter als seine Gegner, dann letztendlich, als er in die Nähe des Balls kommt. Aber es lässt sich jetzt auch in der Rückschau nicht so hundertprozentig sagen und ist ja eine Entscheidung in dem Moment. Aber das reicht aus, um eben schneller am Ball zu sein und dann die 1:1-Situation mit dem Torhüter zu haben, beziehungsweise einfach aufs Tor schießen zu können. Und dann führt man halt in der 115. mit 2:1.
Allerdings sollte die Geschichte nicht gut für die Rapids ausgehen, zumindest nicht in der regulären Zeit. Denn es gab knapp 6 Minuten später einen Handelfmeter für die Switchbacks, die dann den Ausgleich vor die Füße bekommen haben. Ja, Handelfmeter immer eine interessante Geschichte. Zuerst war so die Frage, ob der Spieler überhaupt im Strafraum war, was er war. Dann waren sie alle nicht so sicher, ob der Schuss nicht doch eher gegen die Brust gekommen ist, als wirklich gegen die Hand. Unterm Strich gab es einen Elfmeter für die Switchbacks, der wurde verwandelt. Und damit stand es dann 2:2 in dem Ende der Nachspielzeit. Oder der Verlängerung der Nachspielzeit, so gesehen.
Wobei ich auch hier mal wieder feststelle, ich bin einfach kein Fan von Verlängerung. Geh doch nach den 90, 95 Minuten oder zur Not lass nochmal 3 Minuten länger nachspielen. Aber dann geh einfach direkt ins Elfmeterschießen, nicht erst die Verlängerung. Weil oftmals, gut, hier in dem Fall sind 2 Tore gefallen, aber die Entscheidung hat es immer noch nicht gebracht. Aber sehr oft erlebt man in diesen 30 Minuten dann jetzt auch nicht unbedingt neuen lukrativen Fußball, sondern einfach nur, dass es sich sehr zieht, viel zu häufig keine Tore fallen und am Ende geht es dann doch eh ins Elfmeterschießen, so wie jetzt hier in dem Fall. Man hätte sich's sparen können. Und dann wäre man an dem Punkt gewesen, wo wir jetzt sind. Alle treten zum Elfmeterschießen an, obwohl das relativ kurz war, weil die Switchbacks irgendwie, scheinbar haben sie vergessen, vorher Elfmeter zu trainieren. Denn das lief so gar nicht gut. Die ersten 3 Schützen haben alle nicht getroffen. Entweder gehalten oder daneben.
Ja, muss ich zugeben. Fand ich auch ein bisschen schade. Klar, Elfmeterschießen ist oft auch ein bisschen Glücksspiel, muss man ganz ehrlich sagen. Oft kann ja eine Millimeterentscheidung sein. Aber am Ende, glaube ich, waren es 2, 3 verkackte Elfmeter. Das war schon nicht wirklich gut. Unterm Strich, glaube ich, freuen sie sich trotzdem, so weit überhaupt gekommen zu sein. Was ich nun mal wieder schade fand, auch an diesem Beispiel, war, dass der Open Cup immer in der Woche passiert. Weil da hast du mal ein Derby, was sonst nicht oft passieren kann, aufgrund der Ligenunterschiede. Das Colorado Derby und das Stadion war, wie üblich, sehr leer im Open Cup spielen. Und das fand ich irgendwie schade. Nicht, dass ich glaube, dass das Stadion voll gewesen wäre, weil am Wochenende hast du wenigstens nicht die Ausrede zu sagen, hey, wir müssen alle noch arbeiten. Die Entfernung zwischen den Switchbacks und Rapids ist auch noch machbarer als jetzt Louisville zu Houston für Auswärtsfahrer. Und da ja irgendwie spannendes Spiel, noch mit der spannendste aus Sicht der USL nennen es mal Fans, aber halt irgendwie nicht ganz der passende Rahmen, fand ich. So vom Aussehen des Stadions und der Füllung und allem drum und dran.
Es wird sich höchstwahrscheinlich nicht ändern, obwohl ich mir ehrlich gesagt auch wünschen würde, dass der US Open Cup da eine berühmtere, eine wichtigere Rolle bekommt. Aber der US Open Cup ist ja auch bei den MLS-Clubs jetzt nicht so besonders beliebt, beziehungsweise scheinbar auch bei den Fans nicht so richtig beliebt. Aber wir werden nie feststellen können, ob da eventuell mehr kommen würden, wenn es einfach am Wochenende stattfindet, weil wir keine Beispiele dafür haben.
Ich würde vorschlagen, weil die Switchbacks doch so schön Tore schießen können, bleiben wir mal beim Thema und gehen zurück in unser Kerngeschäft, in die USL. Denn die fand ja am letzten Wochenende statt. Und da gab es in der USL Championship, also in der zweiten Liga, die Partie zwischen dem San Antonio FC und den schon erwähnten Colorado Springs Switchbacks. Und bevor ich dich in das Play-by-Play der Szene reinlasse, muss ich kurz sagen, ich fand die Partie sehr wild. Vor allem, weil eine Mannschaft, wie ich fand, sehr dominiert hat, während die andere, ja, wie formuliere ich es, Tore durch ein Quäntchen Glück und Torwartpech bekommen hat. und das irgendwie sehr unterhaltsam war. Also vom Unterhaltsamkeitslevel sehr hoch, aber ich sag mal, an einem normalen Tag hätte das San Antonio auch 3-0 gewinnen können. Sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und ja, jetzt gehört die Bühne gerne dir.
Also was mir dort als allererstes aufgefallen ist, vielleicht lag es auch einfach nur am Licht, aber dieser Rasen sieht sehr, sehr grün aus. So wie man immer sagt, auf der anderen Seite sieht das Gras immer grüner aus, aber also bei San Antonio, ich weiß nicht, was die da in ihren Dünger machen, aber das sieht schon sehr abenteuerlich aus. Naja, die Partie fängt für die Switchbacks auch ziemlich gut an. Nach 25 Minuten passiert San Antonio nämlich ein brachialer Fehler. Der Torwart will zu einem Verteidiger passen. An sich ganz normale Szene. Allerdings, beide stehen recht nahe zum Tor. Und ich weiß nicht, also scheinbar hat er nicht den weit oder den Rundumblick oder schaut nochmal, wo eventuell auch noch Gegner stehen, weil da steht ein Gegner sehr, sehr nahe und der sieht, dass der Torhüter den Ball rüberpassen will und denkt sich, klar, den Ball hole ich mir. Das macht er dann in dem Fall. Der Spieler ist Henja. Und der, ja, steht ja quasi schon vor dem leeren Tor, weil der Torwart steht links, der Verteidiger steht rechts und dazwischen ist halt Platz und ein leeres Tor. Einfacher kann man es dem Gegner nicht machen.
Ja, hat was von When playing out of the back goes wrong. Das war schön. Aber ja, wie erwähnt, das war eins der Torwart-Petzerchen oder kuriosen Szenen. Aber San Antonio braucht nicht lange, um sich wieder auf den Damm zu hangeln. Und hier war ein Spieler im Ball, der des Öfteren in dieser Partie aufgefallen ist. Und zwar Jorge Hernandez. Der läuft von rechts zentral aufs Tor zu, wird nicht wirklich angegriffen und haut den Ball mit ordentlich Schmackes, aber doch irgendwie noch gerade so, rechts unten am Pfosten ins Tor rein und schießt so den Ausgleich für die Heimmannschaft aus Texas.
Ja, und das bleibt aber nicht lange dabei, denn ich meine gerade, es müsste kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gewesen sein, kommt es zu einem weiteren Tor für die Switchbacks und in dem Fall ist es ein richtig schönes Weitschusstor und der Torhüter erkennt sogar auch, in welche oder dass da geschossen wird. Er springt auch an die richtige Seite. Allerdings hat der Schuss noch genug Kraft drauf. Er kann den Ball nicht halten. Er flutscht sozusagen zwischen Pfosten und Fingern dann mehr oder weniger dann in das Tor hinein. Sieht ziemlich cool aus. Aus Torhütersicht verbesserungswürdig, würde ich fast sagen. Also er ahnt ja schon die richtige Richtung und da ist auch Pech mit dabei. Aber der ist nicht unhaltbar.
Und dann gibt es eine Szene, wo ich sagen muss, ja, Eitelkeit gehört auch zu Recht bestraft, wenn man es zu cool und zu lässig machen möchte. Und hier trifft es auch wieder San Antonio und erneut Jorge Hernandez. Denn es gibt die klassische Szene. Die Mannschaft ist in Überzahl, hat alle Zeit der Welt, will einen lockeren Pass in die Mitte machen, um den Torwart aussteigen zu lassen und dann ins leere Tor einzuschieben. Problem ist, wenn du dir zu viel Zeit lässt, hat der Torwart auch wirklich in Ruhe die Zeit, zurückzulaufen. Und genau das passierte hier in der Szene von San Antonio. Parano müsste es gewesen sein, schießt den Ball von links in die Mitte zum quasi fast schon zum Elfmeterpunkt. Hernandez könnte den Ball einfach spontan reinhauen und ohne Probleme das Tor zu machen. Er macht nochmal ein Schlenkerchen, um quasi nochmal die Schleife drum zu binden. Das reicht für Herrera, um die letzten Meter oder den letzten Meter rüber zu laufen. Der Schuss kommt, Herrera reißt den Arm hoch und kann den Ball blocken. Und so steht es dann eben nicht 2-2 für San Antonio.
Es dauert eine ganze Weile, bis noch ein weiteres Tor fällt. In der 88. Minute. Hast du davon noch etwas?
Nö.
In der 88. Minute ist es Hernandez. Der steht ziemlich weit außerhalb vom Strafraum, zieht einfach ab, der Ball ist drin, ist ein cooles Tor.
Hat er seinen Fehler wieder gut gemacht, würde ich mal sagen. War schon ein echt schöner Schlenzer.
Ja.
Und dann gab es aus Gründen, die uns nicht bekannt sind, mal eben 10 Minuten Nachspielzeit. Und in der 97. Minute, wir sind schon also spät drin, gibt es tatsächlich die Führung für San Antonio. Auch da war eine Mischung aus Glück und Pech dabei. Es gibt eine Flanke von links in den Strafraum von den Switchbacks. Ward, der Verteidiger, kommt zum Kopfball, haut den Ball aufs Tor. Herrera kann den Ball klären und der Ball kullert aus dem Strafraum raus. Und in diesem ganzen Gewühl kommt der Ball zu Cronale, der mit ordentlich Schwung angerannt kommt und den Ball aufs Tor schießt. Der Ball wäre höchstwahrscheinlich geblockt worden, wird aber von einem Verteidiger so abgefälscht, dass er aus Sicht der Kamera links unten, also am rechten Pfosten, reingeht. Nicht zu halten für Herrera und damit dann das 3:2 für San Antonio.
Die schon ordentlich am Feiern sind, aber es bleibt nicht bei diesem Stand. 4 Minuten später gibt es nämlich nochmal eine Ecke für die Switchbacks und die ist dann auch wieder ein bisschen kurioser. Der Ball wird wie üblich getreten, kommt hoch in den Strafraum, es wird geschossen, allerdings wird der Ball geblockt. Und dabei wird er abgefälscht, weil der Block nicht richtig funktioniert, sondern ich glaube, es war Rücken oder Brust, von da aus eben abgefälscht wird in das Tor. Es wird in dem Fall als Eigentor gewertet, allerdings muss man auch dazu sagen, der Schuss ist wirklich gut platziert und selbst wenn er jetzt nicht geblockt gewesen wäre, wäre das Ding wahrscheinlich drin gewesen. Warum man das jetzt unbedingt wieder als Eigentor werten muss, weiß ich nicht. Wäre für mich schon eher ein Treffer oder ein regulärer Treffer gewesen. Aber ja, in der 100. Minute kommt dann doch nochmal der Ausgleich.
Ja, und so kommen wir zum zweiten Spielhalb von einer Woche, in der die Jungs von den Switchbacks ordentlich viele Tore schießen, aber halt auch eine ordentliche Menge Tore kassieren. Ich muss zugeben, aus neutraler Sicht, und ich bin ja weder Fan von den Switchbacks noch von San Antonio, war es sehr unterhaltsam. Aber aus Sicht der Trainer würde ich mich, glaube ich, schon ärgern. Aber ich hoffe, dafür war es für euch, liebe Zuhörer, ein Genuss. Und wenn ihr Fans von den Switchbacks seid oder vielleicht auch den Open Cup verfolgt habt, lasst uns doch gerne wissen, ob ihr uns zustimmt, was die Terminierung der Open Cup-Runden angeht. Und natürlich, ob wir vielleicht ein bisschen zu harsch mit den Torhütern umgesprungen sind. Immer gerne in den Kommentarbereich schreiben. Wir freuen uns über Rückmeldungen.
Ja.
Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir in unsere letzte Pause für den heutigen Tag. Und dann geht es für euch in ein Topspiel. Allerdings nicht in der Championship, sondern in der League One. Wenn ihr wissen wollt, um wen es geht, dann bleibt dran bei Sideline, dem USL-Podcast. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Und da waren wir, oder eigentlich eher ich, ein bisschen voreilig. Denn ich freue mich schon auf das Topspiel in der League One. Aber da haben wir ganz vergessen, unseren üblichen Blick auf die Kader und Verpflichtungen der USL-Teams zu werfen. Und diesmal ist es noch San Antonio. Die Mannschaft aus Texas spielt jetzt unter ihrem zweiten Jahr unter ihrem Trainer Llamosa. Er hatte letztes Jahr auf viele Spieler mit kolumbianischen Wurzeln gesetzt, weil er selber auch aus Kolumbien kommt, ursprünglich. Und es gab einige Abgänge und einige Zugänge bei San Antonio. Und ich muss zugeben, abgangstechnisch hat mich bei San Antonio jetzt nicht wirklich viel, nennen wir es mal, in Besorgnis gebracht. Da gab es so den Transfer, wenn man so nennen möchte, von Juan Agudelo, der ja früher mal US Men's National Team Spieler war. Da er aber schon ein bisschen älter ist, macht die Rente halt schon Sinn und war jetzt auch nicht so überraschend. Und dass ein Jake LaCava, der jetzt irgendwie seit gefühlt 5 Jahren den Status des ewigen Talentes hat, auch weiterzieht, war jetzt auch nicht so krass überraschend. Und daher muss ich sagen, abgangstechnisch fand ich nicht, dass sich San Antonio geschwächt hat. Oder ist dir irgendeiner noch auf den Schirm gegangen?
Nee, die beiden habe ich mir auch notiert, wobei man dazu aber auch sagen muss, Agudelo war gerade mal 33, bis er seine Karriere beendet hat. Also eigentlich hätte er durchaus schon noch spielen können, aber vielleicht hat er jetzt jobtechnisch andere Verantwortungen. Das kann natürlich sein.
Ja, zugangstechnisch muss ich zugeben, gab es schon ein paar interessante Spieler. Akeem Okonda-Walt, den man früher bei den RGV Toros gesehen hat, der wechselte jetzt von den Switchbacks zu San Antonio. Christian Parano, der früher bei San Antonio groß geworden ist, kam zurück von Sacramento. Und Christian Soto, der letztes Jahr bei El Paso für Furore gesorgt hat, wechselte innerhalb Texas zu San Antonio. Das waren so für mich mit die nennenswertesten Neuzugänge bei den Jungs und dem Copa Terras. Der Copa Terras.
Ja, und ansonsten ist ja recht viel wieder das ganz klassische, viele Akademiespieler wechseln hoch, wechseln runter. Da war tatsächlich jetzt nicht so viel dabei. Ich habe auch den Eindruck, San Antonio setzte sehr auf Beständigkeit und hat jetzt nicht so extrem viele Transfers.
Gut, dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt wirklich zum versprochenen Punkt, zum wundervollen Topspiel in der League One. Denn da gab es die Partie zwischen Platz 1 und Platz 2. Der Meister aus Knoxville traf auswärts gegen den FC Naples an. Die spielen ja bisher eine recht gute Saison, wenn man von den aktuellen Pokalspielen wenn man von den Pokalspielen absieht. Denn im Open Cup ging es ja gegen Orlando, Baden und neulich im USL Cup wurden sie von Miami FC vermöbelt. Und jetzt die Frage an dich, was war so dein Eindruck von der Partie und auch gerne von Naples?
Weiß nicht, konnte mich nicht auf das Spiel konzentrieren, der Platz ist ja so dermaßen hässlich. Also Naples, was soll das? Das ist so dieser klassische Kunstrasen, aber man hat wieder darauf geachtet, dass der Kunstrasen zwei verschiedene Farben hat, in hässlichen Farben gewählt. Die Auslegung als solche, wie sie es gemacht haben, ist auch wieder hässlich. Ich glaube, das Stadion ist eigentlich ganz cool, aber der Platz hat mich wirklich fertig gemacht. Es ist so unnötig. Ihr habt so viele gute Plätze in den USA. Warum denn immer solche hässliche Rasen? Und wenn ihr schon mit diesem hässlichen Kunstrasen arbeiten wollt, dann macht's doch bitte so wie... Wo waren das? War es Las Vegas? Nee. Diese extrem grellen Farben. Dann macht's wirklich richtig. Aber nicht das da. Ja, aber ansonsten fand ich, war das eine sehr klare Angelegenheit, diese Partie. Vielleicht auch zu Recht.
Ich muss zugeben, ich habe es tatsächlich nicht live geguckt, aber als ich dann das Ergebnis sah, war ich auch überrascht und habe mir dann die Highlights nochmal selber angeguckt gehabt. Ja, und für meine Freunde von Forza Naples, die den FC Naples begleiten, tat es mir auch leid, denn so viel kann ich schon mal verraten. Sie haben in einer Woche das Brasilien-Erlebnis bekommen. 1-7 Tore insgesamt. Und in der Partie muss ich auch zugeben, außer ein paar Schönkschen, und ich sage bewusst in der Koseform, gab es da wirklich wenig, was Garibe im Tor von Knoxville zu tun hatte. Und ja, mit das Beste, was es noch aus Verteidigungssicht für Naples gab, war in der 12. Minute. Da gab es einen Freistoß von Knoxville von rechts in die Mitte für eine klassische Flankensituation. Und da kann Yoda den Ball auf der Linie noch wegkratzen. Das sah ganz gut aus, aber war auch für mich, wie gesagt, das einzige, nennen wir es mal, Highlight aus Sicht der Heimmannschaft.
Kann ich dir absolut nicht widersprechen. Naples taucht nicht relevant vor dem Tor auf. Und man sieht nicht so viel von ihnen. Also es ist schon irgendwie enttäuschend dafür, dass sie ja eigentlich Platz 1 der Liga sind und an sich ja schon bis auf die letzten Tage eine ziemlich solide Saison gespielt haben. In der Partie sieht man nicht viel davon. Oder eigentlich gar nichts.
Ja, das trifft's gut. Es gibt einen Spieler bei Knoxville, der dieses Jahr für Furore sorgt. Das ist Dennis Kriuchenkov, ein Spieler, der frisch vom College kam. Der hat da schon einige Tore geschossen und hat es in der Partie auch irgendwie teilweise recht leicht gemacht bekommen. In der 21. Minute gibt es einen langen Ball für Knoxville. Kriuchenkov kommt von links aufs Tor zugelaufen. Delgado kommt raus und der Ball wird von Kriuchenkov mit einer leichten Abfälschung von Delgado ins dann leere Tor eingeschoben. Und so führen die Gäste und der aktuelle Meister mit 1-0.
Eine Sache, die mir schon letzte Woche aufgefallen ist, die irgendwie in der League One häufiger mal vorkommt, ist, wenn Spiele relativ spät anfangen, aber man noch so im Frühjahr, vielleicht auch schon Richtung Winter später dann geht. Es wird recht schnell dunkel irgendwie. Und das ist auch in dieser Partie so. Und ich fand es sehr witzig, weil so, ja, rund um den Halbzeitpfiff, wenn man sich die Highlights mal ansieht, das ist plötzlich schlagartig dunkel. Es sieht sehr, sehr interessant aus. Aber, wobei in dem Fall war es nicht mal Halbzeit, sondern es war mitten in der ersten Halbzeit, glaube ich sogar. In der ersten Halbzeit fällt nämlich noch ein weiteres Tor. Und ich spoiler schon mal so viel, das Tor schießt ein alter Bekannter. In dem Fall gibt es einen langen Ball nach vorn. Dieser muss einfach nur mit einem weiteren Pass weiter transportiert werden. Und dann steht da natürlich Kriochenkov. Und der macht das, was er kann. Er macht ein Tor daraus und es steht 2-0.
Es dauerte dann noch eine ganze Weile, bis es das nächste Tor gab. Wir wollen es nicht unterschweigen. Naples hatte ein paar kleinere Schönchen, wie erwähnt. In der Regel waren es halt sehr ungenaue Schüsse, die am Tor vorbeisegelten oder recht leicht von Garibay zu klären waren. Aber dann in der 87. Minute fällt das 3-0, natürlich für Knoxville. Auch das war, würde ich sagen, ein klassisches Tor, nicht krass spektakulär. Es gibt einen langen Schuss oder einen langen Ball auf Delgado im Tor. Der kann den Ball blocken, allerdings nicht festhalten. Und so kann dann Dien aus großer Distanz den Ball über die Linie drücken. Hat dann am Ende auch keine große Rolle mehr gespielt. Und wie unnütz Statistiken manchmal sein können, möchte ich kurz an einem Beispiel führen. Naples hatte fast 2/3 Ballbesitz. Und zwar 63%. 11-11 Schüsse. Klingt also fast überlegen. Aber bei den Torschüssen stand es 2-6. Und das sah man dann auch wirklich in der Chancenverwertung, was die Qualität angeht. Und unterm Strich muss ich sagen, gewinnt Knoxville völlig verdient. Auch in der Höhe bei den Jungs in Florida. Schiebt sich jetzt auf den ersten Platz hoch. Und Naples ist gerade ein wenig angeschlagen. Nach eben den Pleiten gegen Orlando im Open Cup nach einem nicht gegebenen angeblichen Abseitstor, der Klatsche gegen Miami im USL Cup und jetzt der Klatsche gegen Knoxville in der Liga.
Ganz kurze Korrektur noch, das 2-0 war in der 51. oder 52. Minute, also doch schon in der zweiten Halbzeit. Und der Switch von hell auf dunkel ist dann etwa zur Halbzeit hin. Aber ja, verdienter Sieg für Knoxville. Und von Naples kamen, also, die waren nicht anwesend. Vielleicht waren sie auch von ihrem Platz so abgelenkt.
Und dann würde ich sagen, machen wir es wie jede Woche. Wir wechseln nochmal zu den Damen der Schöpfung. Denn die USL Super League Saison geht langsam aber sicher auf das Ende zu. Zumindest was die reguläre Saison angeht. Und da gab es die Partie zwischen Jacksonville und Brooklyn. Und ich bin ja wirklich kein Eismensch mehr. Als Kind fand ich Eis auch im Freibad immer total toll. Aber dieses Jacksonville-Trikot hat mich sehr an dieses, nehmen wir es mal, Honig-Karamell-Eis erinnert. Weil die haben nicht an so ein relativ bläuliches Trikot und so goldene, geschwungene Wellen auf dem Trikot. Das sah sehr, nehmen wir es mal, Freibad-Saison-Eismäßig aus. Oder was sagst du?
Ich kenne das Eis nicht, was du da meinst. Ich kenne nur Schlumpfeneis.
Okay, das geht auch. Aber ja, ich muss zugeben, die Partie war sehr unterhaltsam, aber auch ein bisschen kontrovers, zumindest bei einer Szene. Im Wesentlichen muss ich sagen, gab es zwei Spielerinnen, die in der Partie auffielen. Das war eine Doppeltorschützin für Jacksonville und dann die Torhüterin, die aber aus ganz anderen Gründen aufgefallen ist. In der 16. Minute gab es einen Elfmeter für die Damen von Jacksonville, die vor fast 9000 Zuschauerinnen gegen Brooklyn spielten. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob ich den Elfmeter gegeben hätte. Unterm Strich ist es Wurst, was ich finde, denn De Smit bekam den Elfmeter und schießt ihn unten links rein zur 1-0-Führung für die dann nun wieder Tabellenführer.
Also ich hätte ihn ehrlich gesagt aber auch nicht gegeben, weil in meinen Augen, ja, da findet vielleicht ein Kontakt statt, aber aus meiner Sicht ist dieser Kontakt schon auch noch vor dem Strafraum, sodass vielleicht ein Freistoß okay gewesen wäre. Aber selbst bei dem, also ich weiß nicht, ob das wirklich elfmeterwürdig ist und wie viel Kontakt da tatsächlich war. Aber in meinen Augen war es nicht im Strafraum. Klar, sie kommt im Strafraum dann zu Boden. Aber ja, die Situation ist schon irgendwie davor gewesen. Also ich fand ihn sehr unnütz an der Stelle. Aber okay, sie verwandelt ihn dann sicher. Ist dann halt so. Ich fand Brooklyn aber gar nicht schlecht in dieser Partie. Sie haben sich durchaus die ein oder andere Chance erarbeitet. Und auch wenn du die Szene nicht beeindruckend genug fandest, sie aufzuschreiben, fand ich sie trotzdem ganz gut. In der 41. Minute haben sie es nämlich geschafft, sich per Hacke und Kurzpass eine ziemlich gute Chance im Strafraum von Jacksonville zu erarbeiten. Letztendlich ist es dann eine 1:1 Torhüterin gegen Stürmerin. Die Torhüterin hält gut, beziehungsweise kann sie dafür sorgen, dass der Ball an ihr kleben bleibt und die Chance damit vertan ist. Aber trotzdem fand ich gut, wie Brooklyn sich das da an der Stelle erarbeitet hat und sie auch immer wieder gezeigt haben, sie wollen da jetzt an der Stelle den Ausgleich. Sie wollen den sehr streng gepfiffenen Elfmeter sich dafür revanchieren. Ist so die Frage, kommt es dann irgendwann noch zu einem Tor? An der Stelle hat es noch nicht geklappt.
Dann gibt es eine Szene, die zwischen Freude und Leid wirklich sehr schnell kippt. In der 67. Minute. Also ich bin gerade durcheinander. Wir hatten gerade das 2-0 noch gar nicht, oder? Nee, okay, dann spare ich die Szene auf. In der 60. So, jetzt haben wir es. Gab es das 2:0 für die Damen von Jacksonville. Und das lässt sich wirklich als klassisches Ping-Pong-Spiel bezeichnen, wo dann irgendwie alle die Übersicht verlieren. Es gab einen Querpass von links in den Strafraum von Brooklyn. Der Ball wird dann per Kopfball mehrmals hin und her gepasst, bis der Ball von Puerta, die wir schon als Öfteren lobend erwähnt haben, zu DeSmith kommt, die am rechten Pfosten steht und den Ball dann, ja, ohne große Probleme mit ordentlich Schmackes ins Tor reinnagelt. Und so stand es dann 2:0 für die Damen aus Florida. Ein bisschen kurios, aber durchaus gut gemacht.
In der 67. Minute gibt es kurz vor der Mittellinie einen Freistoß für Brooklyn. Und der wird weit, weit nach vorne geschossen zu einer Mitspielerin. Allerdings bekommt nicht diese Mitspielerin den Ball, sondern der Ball landet bei Brown, die versehentlich ihn dann ins Tor köpft. Das passiert so aus der Bewegung heraus, ist einfach sehr unglücklich, aber kann passieren. Sorgt halt dafür, dass es zum Anschlusstreffer kommt. Und danach gibt es noch eine Szene, die noch Folgen hat. Denn der Ball ist logischerweise im Tor. Wir sind in der 67. Minute und Brooklyn will natürlich schnell weiterspielen, will da den Ausgleich machen. Und die Torhüterin von Jacksonville schnappt sich den Ball. Eine Spielerin von Brooklyn will diesen Ball natürlich aber auch haben. Und dann kommt es zu der Szene, die man häufiger mal erlebt. Die eine versucht ein bisschen Zeit zu schinden, den Ball festzuhalten, um ihn dann ganz langsam nach vorne bringen zu lassen. Die andere will den Ball ganz schnell nach vorne bringen. Und dann halten sich beide Spielerinnen am Ball fest sozusagen, beide zerren so ein bisschen am Ball. Und die Torhüterin von Jacksonville, ja, steht dann mehr oder weniger auf. Beide lassen jetzt nicht wirklich den Ball los. Und schubst, schiebt, wie auch immer, ihre Gegnerin gegen den Pfosten, die daraufhin mit dem Kopf-Nacken gegen den Pfosten knallt. Und sie macht es aber, sie wird nicht nur geschubst, sondern da ist auch irgendwie ein Ellbogen von der Torhüterin mit dabei. Und für das Schiedsrichtergespann ist das in dem Fall dann die Entscheidung auf rote Karte für die Torhüterin, die es gar nicht fassen kann. Ich finde es ehrlich gesagt aber okay, weil sie diese Szene in jedem Moment sozusagen mit beeinflusst und überhaupt erst verursacht. Weil sie hält diesen Ball fest und es ist klar, dass die Gegenspielerin schnell den Ball haben will. Sie hält ihn aber weiter fest und zerrt daran rum und dann fängt sie halt an, irgendwie körperlich gegen die Gegnerin vorzugehen, anstatt einfach diesen Ball loszulassen, damit die mit dem Ball nach vorne laufen kann. Ja, und dann am Ende da irgendwie den Ellenbogen zu nutzen oder die Gegenspielerin halt gegen den Pfosten zu schubsen. Da musst du dann damit leben, dass du eine Karte bekommst. Finde ich an der Stelle okay. Du hättest da nicht so in die Situation, hättest gar nicht in die Situation reingedürfen. Lass doch einfach den Ball in Ruhe. Die nimmt ihn sich, läuft nach vorne und das Spiel geht wieder weiter.
Ja, war wirklich eine sehr unnötige Situation. Hat aber den Vorteil, dass wir eine Deutsche wiedersehen. Denn Frau Gerstenberg, die nominelle Nummer 1, zumindest von der Rückennummer her, wurde eingewechselt und hatte dann auch nicht mehr wirklich viel zu tun für Jacksonville. Es gab, glaube ich, einen Fernschuss, der direkt auf quasi in die Mitte auf ihre Brust ging und der Rest war wirklich sehr weit am Tor vorbei oder halt überhaupt nicht aufs Tor. Am Ende gab es nochmal eine Szene für Brooklyn, und zwar eine Ecke in der 94. Minute, bei dem sogar die Torhüterin nochmal nach vorne kommt. Die Torhüterin kriegt den Ball, der Schuss wird geblockt und eine Abwehrspielerin schießt den Ball dann weit übers Tor. Unterm Strich gewinnt Jacksonville dann eine sehr wilde Partie mit 2:1 und holt die Tabellenführung zurück. War eine interessante Partie, aber auch irgendwie eine mit stellenweise unnötigen Szenen.
Ja, definitiv. Ich fand aber übrigens, als Torhüterin hat Gerstenberg da eine gute Figur abgeleistet. Sie kommt kalt da in dieses Spiel rein. Und ich finde, sie hatte da schon so ein paar Szenen und da sah sie sehr solide aus. Und vermutlich wird sie ja in der nächsten Partie dann wieder zwischen den Pfosten stehen können, weil ich hier davon ausgehe, dass die andere Torhüterin gesperrt bleiben wird. Von daher, für sie war wahrscheinlich die Szene die beste, die sie haben konnte, weil dann kann sie im nächsten Spiel halt wieder ran und sich eventuell beweisen.
Stichwort beweisen, wir haben noch was kurz zum anzusprechen. Und zwar habe ich eine Theorie, was bei Naples auch ein bisschen das Problem ist. Und daher noch einen kleinen Blick auf die Transfers vor. Denn viele Teams, vor allem die in oben mitspielen, haben nicht viele Abgänge zu beklagen gehabt, die nominell wirklich wichtig waren. Und Naples hat vor allem in der Defensive bis Offensive wirklich eine ganze Achse verloren. Und allein im Defensivbereich würde ich sagen, zwei der besten Spieler der letzten Saison in mindestens der Top 5 verloren. Das eine ist Jake Dengler, ich meine zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Der ist abgegangen. Breck Evans, der vor allem was die Pässe angeht, sogar mit einer der Top 5 Spieler der Liga war, der wechselte zu den Hearts of Pine. Onan ist gegangen, Freeper ist gegangen, der, lass mich nicht lügen, zweitbeste Torschütze der Liga, Henderlong, ist nach Tampa gewechselt. Also die haben schon viel Qualität verloren. Und hatten vor allem auch in der Saison bisher tatsächlich einige leichte Gegner. Daher würde ich vorschlagen, ist vielleicht das Spiel gegen Knoxville eher eine Art Reality-Check gewesen, um mal zu sehen, ja, gegen Topspieler reicht vielleicht noch nicht. Und das erklärt es halt am Ende auch. Weil wirklich ersetzt haben sie die jetzt nicht, fand ich.
Ja, genau. Sie haben ja sich hauptsächlich mit College-Spielern versorgt. Und also die Qualität haben sie sich jetzt nicht großartig ins Team geholt. Gerade nicht, um diese Abgänge ausgleichen zu können. Ja, wie du schon sagst, vielleicht zeigt es wirklich so ein bisschen, dass da jetzt am Ende in die falsche Richtung sich entwickelt wurde.
Unterm Strich muss ich zugeben, war das doch eine sehr unterhaltsame Woche in der USL. Im Open Cup ging es weiter. Wir haben endlich eine Lösung im Rahmenvertragsstreik, es gab einige torreiche Partien. Und das Schöne ist, den ganzen Bums können wir im Prinzip am Wochenende wieder haben. Denn es geht in der USL natürlich weiter, mit zum Beispiel dem Derby del Camino Real, also zwischen New Mexico und El Paso. Wir haben weitere Partien in der Super League, in der League One und dann hoffentlich nächste Woche auch wieder einige spannende Spiele für euch im Programm.
So ist es.
Gut, dann würde ich vorschlagen, soll es das für diese Woche gewesen sein. Wenn ihr mehr auch von anderem von der League One haben wollt, vergesst gerne nicht meinen Vorne Lies Podcast, denn nächste Woche gibt es ein Spezialinterview, dann mit dem Hearts of Pine Kapitän und ehemaligen Jugendnationalspieler der USA, Mikey Lopez. Das sind schon mal für die nächste Woche. Und ansonsten, genießt die USL, habt ein schönes Wochenende und dann bis zur nächsten Folge.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.